Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücher im Gespräch, der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Mein Name ist Jana Zocco, ich bin Komparatistin und ich leite hier am ZFL das Projekt Schwarze Narrative Transkulturelle Aneignung, kurz Afropea. Und ich freue mich sehr, heute mit meiner Kollegin Sandra Foli zu sprechen. Sandra ist seit Dezember letzten Jahres ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am ZFL und sie arbeitet mit mir gemeinsam im Afropea-Projekt. Ja, und zum Einstieg wird Sandra sich kurz selbst vorstellen.
Ja, hallo, mein Name ist Sandra Foli und ich bin ebenfalls Komparatistin. Ja, so über das Fach, die Komparatistik, haben Jana und ich uns auch kennengelernt. Und zwar an der Universität Wien, wo wir beide mehrere Jahre gearbeitet haben. Das ist nun schon, ja, 6 bis 7 Jahre her. Und ich freue mich sehr, dass wir nun wieder in der gleichen Stadt, in der gleichen Institution und sogar im gleichen längerfristigen Projekt zusammenarbeiten können.
Zum Einstieg ein paar Worte auch zu diesem neuen Forschungsprojekt. Also wir haben ein EU-Projekt, es ist mit einem ERC Starting Grant gefördert. Das heißt, wir haben jetzt wirklich im Moment das große Privileg, eine Förderung zu haben, die es uns ermöglicht, in den kommenden 5 Jahren frei von Ablenkungen oder relativ frei von Ablenkungen an unseren Themen zu forschen. Wir werden als Team auch noch um DoktorandInnen wachsen. Und es geht in diesem EU-Projekt ganz vereinfacht gesagt um literarische Texte afrikanisch-europäischer AutorInnen, die sich auf Europa beziehen. Das sage ich auch, weil das, worüber wir heute sprechen, ist ja jetzt nicht dieses neue Projekt, aber thematisch doch ein Projekt, das eigentlich eine Vorarbeit zu unserem aktuellen Projekt war. Heute geht es nämlich um ein Themenheft, das Sandra und ich gemeinsam herausgegeben haben. Also es geht nicht um ein klassisches Buch. Und der Titel dieses Heftes lautet Sketches of Black Europe in African and African Diasporic Narratives. Unser Themenheft ist im Januar diesen Jahres erschienen, und zwar als Band 6 der Zeitschrift Complete. Und es ist erschienen beim französischen Verlag Classique Garnier. Allerdings ist das ganze Heft auf Englisch, trotz französischem Verlag. Ja, bevor wir jetzt inhaltlich wirklich einsteigen, noch ein paar Worte auch zur Vorgeschichte dieses Heftes und überhaupt unserer Zusammenarbeit. Sandra hat schon gesagt, wir kennen uns aus Wien. Wir waren beide für mehrere Jahre an der Abteilung für vergleichende Literaturwissenschaft dort tätig. Und wir haben vor 6 Jahren schon mal dort gemeinsam eine Konferenz organisiert und dann auch noch zusammen mit einer dritten Kollegin einen Sammelband herausgegeben. Und da ging es um Selbst- und Fremdbilder in der Literatur. Also das, was in der Komparatistik als Imagologie bezeichnet wird. Und in diesem breiter angelegten Projekt haben wir beide gemerkt, dass wir eigentlich ein gemeinsames Interesse an literarischen Perspektiven schwarzer AutorInnen haben. Also es gibt in diesem Bereich eigentlich mittlerweile relativ viele Forschungen zu Darstellungen der nicht-europäischen anderen in der Literatur weißer EuropäerInnen. Also das wird oft wissenschaftlich diskutiert unter Stichworten wie Exotismus, koloniale Diskurse in der Literatur, Afrika-Bild in der Literatur und Ähnlichem. Aber die umgekehrte Perspektive, also die Auseinandersetzung mit der Literatur schwarzer AutorInnen und wie auch diese Literatur eben Bilder von Europa, von europäisch sein, von einzelnen europäischen Ländern entwirft, das ist was, was viel weniger bisher verhandelt worden ist.
Ja, das Projekt hatte also eine ganz schön lange Vorlaufzeit und so auch das Themenheft. Wir sind vor etwa 4 Jahren dann auf den Call für eine große Komparatistik-Tagung gestoßen. Die wurde organisiert von der European Society of Comparative Literature und die hatte das Überthema Imagining Inclusive Communities in European Culture. Wir haben uns gedacht, das klingt sehr passend, das sehen wir uns und haben beschlossen, ein Panel zu organisieren, einen Call zu schreiben. Ja, durch Corona und die ganzen Lockdowns, das fiel also größtenteils in diese Phase, haben wir dann ziemlich intensiv recherchiert und auch viel daran gearbeitet. Und wir haben gemerkt, okay, der Text wird immer länger und länger und es stand dann relativ bald fest, eigentlich wollen wir nicht nur ein Panel machen, sondern ja, was Größeres oder was Eigenständigeres, also eine kleine Konferenz oder so, schwebte uns vor. Und im Idealfall natürlich in Präsenz oder Hybrid. Das war damals auch ein starker Motivator und auch ein Hoffnungsschimmer, dass man wieder mal was in live organisieren kann. Wir konnten die Tagung dann als Blankensee-Kolloquium im März 22 am ZFL in Berlin, noch am alten Standort in der Schützenstraße, durchführen und tatsächlich größtenteils live, also hybrid, aber es sind wirklich sehr viele Gäste persönlich angereist.
Genau, und neben der Tagung hatten wir aber eigentlich auch schon ziemlich früh den Gedanken oder den Wunsch, das Ganze auch irgendwie schriftlich zu hinterlassen oder eben zu ermöglichen, dass man auch darüber lesen kann, was wir da machen wollen. Und uns schien es sehr geeignet, ein Themenheft für eine Zeitschrift zu machen. Und es war so, dass wir eigentlich auch schon in einem sehr frühen Stadium eine konkrete Idee für eine Zeitschrift hatten, die wir da kontaktieren wollten, nämlich eben die Zeitschrift Komplett. Komplett ist eine sehr neue Zeitschrift. Es gibt sie erst seit 2021 und sie ist das Journal der European Society of Comparative Literature. Warum jetzt für unser Thema dieses Journal? Ich habe nachgesehen auf der Website des Journals, da steht als eines der Ziele der Zeitschrift, ich lese mal vor, to publish research in comparative literature from a European perspective, including relationships with non-European cultures. Ja, und das war eine Beschreibung, in der haben wir uns eigentlich wiedergefunden. Beziehungsweise wir fanden, dass für eine Zeitschrift mit einer solchen Zielsetzung, also für so ein explizites Interesse am Europäischen in Abgrenzung vom Nicht-Europäischen, dass es dafür total relevant wäre, sich auch die Literatur von schwarzen AutorInnen vermehrt anzusehen. Und genau das wollen wir mit diesem Themenheft anstoßen. Als nächsten Schritt, jetzt auch im Podcast, haben wir uns überlegt, dass es sinnvoll wäre, nochmal genauer über den Titel unseres Heftes zu sprechen, weil sich eigentlich unsere konzeptionellen Überlegungen, also diese ganz grundsätzlichen Gedanken, die wir uns gemacht haben, über das, was uns im Heft wichtig ist und wie wir das positionieren wollen, die spiegeln sich eigentlich im Titel wieder. Wir werden jetzt also beginnen, den Titel so ein wenig aufzudröseln und auf die zentralen Punkte damit eingehen. Ich lese ihn nochmal vor. Also der Titel lautet Sketches of Black Europe in African and African Diasporic Narratives. Es sind im Prinzip drei Punkte, die da wichtig für uns waren. Den ersten, der hat zu tun mit dieser vielleicht ein bisschen umständlich klingenden Formulierung African and African Diasporic, also afrikanisch und afrodiasporisch. Mit dieser Formulierung verweisen wir auf den dezidiert transnationalen Charakter der Literatur, um die es uns geht, was auch nochmal zeigt, warum wir es wichtig finden, dass diese Literatur in einer komparatistischen Zeitschrift behandelt wird. African and African Diasporic ist zunächst mal ein Begriff, der AutorInnen mit sehr verschiedenen Herkünften inkludiert und auch AutorInnen mit ganz unterschiedlichen nationalen Zugehörigkeiten. Zum einen eben afrikanische AutorInnen, das können zum Beispiel AutorInnen aus verschiedenen afrikanischen Ländern sein, die vielleicht zum Studium in die Hauptstadt der ehemaligen Kolonialmacht gezogen sind oder die einfach in einem afrikanischen Land leben und aus dieser Perspektive heraus über Europa schreiben. Es können auch zweitens afrodiasporische AutorInnen sein. Mit afrodiasporisch meinen wir eine Gruppe, die in sich selbst wiederum sehr heterogen ist. Die Gruppe der Menschen mit afrikanischen Wurzeln, die eben außerhalb des afrikanischen Kontinents lebt. Konkret können das zum Beispiel schwarze EuropäerInnen sein, die in dritter oder vierter Generation in Europa leben. Und wenn diese Personen über Europa schreiben, dann schreiben sie ja auch als EuropäerInnen über Europa. Afrodiasporische AutorInnen können aber vielleicht auch Afroamerikanerinnen oder afrokaribische AutorInnen sein, die zum Beispiel als Expatriates nach Europa gekommen sind und aus diesem Blickwinkel über Europa eventuell in Abgrenzung von den USA oder so schreiben. Trotz dieser Heterogenität stellt sich die Frage, macht es überhaupt Sinn, diese Literatur, obwohl sie so heterogen ist, dennoch zusammen zu lesen und zu behandeln? Es ist ja eine Vorgehensweise, die durchaus auch ein gewisses Risiko enthält. Insbesondere das Risiko, dass es so wirken könnte, als würden wir Texte von schwarzen AutorInnen alle in die gleiche Schublade stecken. Als würden wir sagen, egal ob das jetzt Krimis sind oder Coming-of-Age-Novels oder Gedichte oder was auch immer, alles gehört in die Schublade schwarze Literatur. Das ist natürlich nicht, was wir machen wollen. Wir denken aber, dass eben gerade im Zusammenhang mit Perspektiven auf Europa in der Literatur es einiges gibt, was die AutorInnen und insbesondere auch die Texte verbindet. Zum einen meinen wir damit typische Erfahrungen, die schwarze Menschen in Europa unabhängig von ihrer spezifischen Herkunft oder ihrer Nationalität oft machen, sowohl hinsichtlich Rassismus und Rassifizierung als auch hinsichtlich eines Gefühls von Community, von Gemeinschaft. Vor allem meinen wir aber auch in literarischer Hinsicht eine Verbindung, die sich zwischen diesen Texten oft zeigt, über nationale Grenzen hinweg. Also das ist eine Literatur, die sehr dicht an transnationalen Bezügen ist. In vielen Texten findet eine Art intertextueller Dialog, insbesondere mit kanonischen schwarzen AutorInnen statt, also Autorinnen wie Toni Morrison oder Frantz Fanon oder im deutschsprachigen Raum Maya Yim sind Personen, auf die sich AutorInnen, die ganz unterschiedliche Herkünfte haben, sehr oft beziehen und sozusagen in Dialog mit diesen älteren Texten treten. Ebenso stehen die Texte schwarzer AutorInnen in Verbindung miteinander über eine Vielzahl an Themen, Bildern, Metaphern, Motiven, die sich sozusagen auch auf die Reise begeben. Also diese Bilder und Motive reisen über Grenzen hinweg, was auch nochmal zeigt, warum wir finden, dass die Kompratistik eigentlich die Disziplin ist, die ganz genuin dafür geeignet ist, diese Texte sich anzusehen.
Ja, und trotz unseres Interesses an Phänomenen der Grenzüberschreitung, zum Beispiel was Länder, Kulturen und Sprachen betrifft, war uns schon ein dezidiert literaturwissenschaftlicher Fokus wichtig. Also wir wollten nicht alle disziplinären Grenzen überschreiten. Dieses zweite Anliegen von unserem Themenheft drückt der Begriff Narratives im Titel unseres Themenhefts aus. Wir wollen darin die manchmal zu engen Grenzen der Nationalphilologien überschreiten, dabei aber auch nicht so weit gehen und ein komplett interdisziplinäres Heft im Stil der Area Studies aufstellen, das jetzt zum Beispiel auch historische oder soziologische Beiträge enthält. Dass wir das nicht wollten, das hängt vor allem damit zusammen, dass es immer noch eine Tendenz gibt, literarische Texte von afrikanischen und afrodiasporischen AutorInnen in erster Linie autobiografisch oder soziologisch zu lesen, um zum Beispiel damit Rassismus zu belegen. Viel seltener geht es um die Gemachtheit der Texte, um die formal-ästhetische Ebene, die Darstellungsverfahren und literarischen Strategien in den Texten. Uns hat interessiert, was es da bei der literarischen Darstellung von Europa und EuropäerInnen für Strategien gibt, die eben vielleicht gerade für afrikanische und afrodiasporische Literaturen typisch sind. Oder auch, was es für eine formal-ästhetische, stilistische Vielfalt in diesem schwarzen Schreiben über Europa gibt. Das war also durchaus ergebnisoffen. Dass wir uns im Titel für African and African Diasporic Narratives und nicht etwa für Literature entschieden haben, hat einen ganz pragmatischen und auch einen literaturgeschichtlichen Grund. Ich gestehe, der erste pragmatische Grund hat vor allem mit mir und meinem Beitrag zu tun. Darin vergleiche ich nämlich einen Roman mit einem Film. Es ist ein Spielfilm, also keine Literaturverfilmung. Und ich habe mir einfach gedacht, das lässt sich besser unter dem Begriff Narrative fassen als unter Literatur. Wir hatten tatsächlich in der Planungsphase und in Entwürfen auch einmal Literature oder Writing da stehen, aber letztlich stellt ein fertiger Spielfilm doch nicht wirklich Literatur und nichts Geschriebenes dar. Erzählen tut er aber natürlich schon. Der zweite Grund, also der literaturgeschichtliche, der letztendlich wahrscheinlich auch ein bisschen der gewichtigere Grund war, der liegt darin, dass Narratives auch eine gewisse Tradition afrikanischen und afrodiasporischen Schreibens ausdrückt. Das hängt eng mit dem Genre der Slave Narratives zusammen. Das sind autobiografische Texte von ehemals versklavten Menschen, die von ihrem Weg in die Freiheit erzählen und damit ein dezidiert politisches Ziel, nämlich die Abschaffung der Sklaverei, verfolgten. Diese Erzählungen stellen ein wichtiges frühes afrodiasporisches Genre dar, das damals im 18. und 19. Jahrhundert auch große internationale Popularität erlangte. In der neuesten Forschung ist von Weltliteratur oder auch einem World Literary Genre die Rede. Und es beziehen sich auch heute noch viele afrikanisch-europäische Gegenwartstexte darauf.
Gut, wir haben was gesagt zu African and African Diasporic und jetzt gerade zu Narratives. Ein dritter Begriff, der in unserem Titel ganz zentral ist, ist dann aber auch noch der des Black Europe. Und da ist jetzt unser drittes Anliegen, unser dritter Punkt damit verbunden. Das ist ein Punkt, der auch wieder mit der Wahl der Zeitschrift zu tun hat. Also ich hatte ja in der Selbstbeschreibung der Zeitschrift vorgelesen, dass es ein dezidiertes Interesse an Texten oder Projekten dort gibt, die das Verhältnis zwischen europäischen und nicht-europäischen Kulturen in der Literatur thematisieren. Jetzt haben wir aber eben diese Kopplung von Black und Europe oder Schwarz und Europa oder auch schwarzeuropäisch bzw. schwarze EuropäerInnen sind Begriffe, die wir da an verschiedenen Stellen verwenden. Das heißt, wir stellen da zwei Begriffe nebeneinander und verbinden sie, die oft eigentlich als unvereinbar gedacht werden. Also ganz oft in wissenschaftlichen und populären Texten findet man implizit oder explizit die Annahme, dass Europa als weiß definiert ist und demzufolge schwarz eigentlich als außereuropäisch gesehen wird, also als Europas Gegenstück, als Europas anderes, aber nicht als Teil von Europa. Was bedeutet es also vor diesem Hintergrund, nach dem schwarzen Europa zu fragen? Wir denken, es ist eben wichtig, im Diskurs darüber, was eigentlich Europa ist, was Europa bedeutet, wie wir Europa uns vorstellen möchten, auch schwarze Perspektiven zu berücksichtigen als Perspektiven, die diesen Diskurs auch mitprägen und diese Fragen mitverhandeln und Perspektiven und Denkweisen dazu aufwerfen. Das Ganze bringt uns auf der theoretischen Ebene so weit, dass man durchaus auch die Frage stellen kann, ob diese Dichotomie oder diese Trennung zwischen europäisch und nicht-europäisch eine ist, wo nicht so klar ist, ob man die überhaupt aufrechterhalten kann. Also ist es wirklich so ein Gegensatz, europäisch versus nicht-europäisch in der Kultur, der so hart funktioniert? Oder ist Europa selbst nicht eigentlich auch schwarz? Und müsste man Europa nicht eigentlich viel transkultureller und hybrider beschreiben und definieren, als man das oft macht? Ja, das ist einerseits so die große theoretische Frage, die im Hintergrund steht, die von den AutorInnen in unserem Themenheft zum Teil auch aufgeworfen wird. Es ist aber auch eine Frage, die sich in vielen der Texte, die wir behandeln, ganz unmittelbar zeigt. Also zum Beispiel in Texten afrodeutscher AutorInnen ist es fast schon ein Topos, also ein immer wiederkehrendes Motiv, dass eine schwarze deutsche Protagonistin von irgendeiner Person gefragt wird, wo kommst du eigentlich her? Und wenn dann die schwarze deutsche Protagonistin antwortet, naja, aus Bielefeld oder aus Neuötting, dann wird diese Antwort oft nicht akzeptiert, sondern einfach weitergefragt, nee, aber woher eigentlich? Und da sieht man dieses ganze Problem, das wir eben auch diskutieren wollen.
Das fertige Themenheft besteht nun aus einer ziemlich langen Einleitung, die Channa und ich verfasst haben und der wir auch die historischen Kontexte von schwarzem Schreiben über Europa eingehender erläutern. Darauf folgen dann 5 wissenschaftliche Artikel, die sich Texten von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart widmen. Ja, darauf folgt dann eine Interviewreihe, ein Format, das wir so zum ersten Mal durchgeführt haben und wo wir Wissenschaftlerinnen, die sich mit afrikanisch-europäischen Literaturen beschäftigen, interviewt haben. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine Sektion mit Rezensionen, die meisten davon thematisch. Ja, wir haben den Titel aufgedröselt, aber tatsächlich einen wichtigen Begriff, den ersten Begriff des Haupttitels haben wir euch noch unterschlagen. Das sind die Sketches in Sketches of Black Europe, ja, unserem Haupttitel. Die hatten wir bereits im Titel der Konferenz und des Panels, um eine gewisse Vorläufigkeit und Ausschnitthaftigkeit zu betonen, die auch für das Themenheft gut passt. Ein Sketch ist ja eine grobe Zeichnung oder Skizze von etwas, die Umrisse oder besonders hervorstechende Merkmale ohne Details wiedergibt und die auch als Grundlage für ein fertigeres Erzeugnis dienen kann, beziehungsweise auch als Hilfsmittel, um eben an diesem weiterzuarbeiten und dieses weiterzubringen. Sketches also, weil wir die Literatur eines schwarzen Europas natürlich nicht ganz oder auch nur annähernd fassen können mit 5 Artikeln. Diese haben zumal ja auch spezifische sprachliche oder Länderschwerpunkte. Auf der europäischen Seite sind es bei uns Deutschland, Österreich, die Schweiz, vor allem die deutschsprachige Schweiz, Belgien, Tschechien und die Niederlande. Alle mit je unterschiedlichen Bezügen zu afrikanischen und afrodiasporischen Kontexten, von den USA über Nigeria bis nach Südafrika. Es stehen also nicht die bereits stärker erforschten anglophonen und frankophonen afrikanischen und afrodiasporischen Literaturen im Fokus. Also kein schwarzes Frankreich oder Großbritannien.
Genau, das ist übrigens ein Schwerpunkt, den wir in diesem Themenheft schon für uns so ein bisschen entwickelt haben, der uns jetzt aber auch in diesem neuen EU-Projekt weiter begleiten wird. Also es ist uns wichtig, Europabezüge in schwarzer Literatur nicht zu reduzieren auf ein Europa der westeuropäischen Metropolen. Das impliziert auch, dass sich eben der europäische Kontinent aus der Perspektive schwarzer AutorInnen nicht fassen lässt über diesen alten Gegensatz zwischen Kolonisierten versus der Kolonialmacht oder zwischen afrikanischer Peripherie und europäischem Zentrum, sondern die Macht- und Hierarchieverhältnisse sind wesentlich komplexer. Es sind zum Teil auch symmetrischere Verhältnisse als dieser Gegensatz vielleicht erstmal implizieren würde. Das machen wir mit ein paar Beispielen jetzt am besten nochmal konkreter. Also einer der Artikel in unserem Themenheft ist der von Dobrota Pucharova. In diesem Artikel geht es um die Werke von 2 afro-tschechischen Autoren. Die Werke sind zum Teil autobiografisch. Geschildert werden die Erfahrungen der Protagonisten in einem Land, das selbst nie Kolonialmacht war. Ganz im Gegenteil war es so, dass die Autoren selber, beziehungsweise schon ihre Väter, im Rahmen verschiedener Unterstützungsprogramme nach Tschechien, beziehungsweise in die Tschechoslowakei kamen. Und diese Unterstützungsprogramme waren Programme, die es in den verschiedenen sozialistischen Ländern gab, mit denen eben die afrikanischen Partnerstaaten unterstützt werden sollten oder mit denen kooperiert werden sollte. Und in den Texten wird unter anderem beschrieben die besondere Herausforderung, die es für die Autoren und Protagonisten bedeutet, mit Alltagsrassismus konfrontiert zu sein in einem Land, das nach der offiziellen Definition raceless war. Also das sich eigentlich von seiner Definition als frei von Rassismus verstand, was bedeutet, dass die Sprache fehlte, um rassistische Diskriminierung überhaupt ansprechen zu können. Denn der Sprache, der Ideologie nach, waren alle Menschen ja gleich. Ein anderes Beispiel für diese anderen Hierarchien und Machtverhältnisse ist auch mein eigener Artikel. Ich habe mir die Texte von 2 afroamerikanischen Autoren angesehen, die sich auf die Schweiz beziehen. Der eine Text ist ein kurzer Aufsatz von James Baldwin, der sich in den 1950er Jahren für einige Zeit im Schweizer Bergdorf Leukerbad aufhielt und darüber einen Essay geschrieben hat. Der trägt den Titel Stranger in the Village. Und der zweite Text ist viel länger. Das ist ein Buch des afroamerikanischen Schriftstellers Vincent O'Carter, der ebenfalls in den 1950er Jahren in der Schweiz lebte und für sein ganzes Leben ab den 1950er Jahren, und zwar in Bern. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Bern Book, beziehungsweise das Bernbuch auf Deutsch. Sein Buch, das lange vergriffen war, aber vor ein paar Jahren neu aufgelegt wurde und mittlerweile auch in deutscher Übersetzung erhältlich ist. Erschienen beim Limmert Verlag. Was die beiden neben ihrer afroamerikanischen Herkunft und auch dem zeitlichen Rahmen der 1950er Jahre gemeinsam haben, ist, dass sie ihren Aufenthalt in vergleichsweise provinziellen Teilen von Europa nutzen, um so eine Art Provinzialisierung des ganzen europäischen Kontinents vorzunehmen. Also sie versehen Europa mit Attributen wie dem der Rückständigkeit oder der fehlenden Modernität, die typischerweise eben Attribute sind, die man mit dem ländlichen Raum oder mit dem Ort der Kolonie tatsächlich in Verbindung gebracht hat. Und sie machen das über verschiedene literarische Strategien. Eine davon ist die Strategie der Blickumkehr. Das findet man in beiden Texten, dass eben Schweizerinnen aus einer Art ethnografischen Perspektive betrachtet werden, mit einem ethnografischen Vokabular beschrieben werden. Und das impliziert ein sehr spannendes Spiel mit kolonialen Macht- und Sichtbarkeitsverhältnissen. Bei Baldwin gibt es ein paar ganz gute Zitate, mit denen man diese Strategie, glaube ich, auch als Beispiel recht knapp und anschaulich machen kann. Ich habe eins rausgesucht, das ich einfach einmal vorlese, um das ein bisschen zu illustrieren. Also Baldwin schreibt in Stranger in the Village über Leukerbad: In the village there is no movie house, no bank, no library, no theater, very few radios, one jeep, one station wagon and at the moment one typewriter, mine. An invention which the woman next door to me here had never seen. Ja, da sieht man kurz gesagt, warum es sich auch wirklich lohnt, sich die formal-ästhetischen Strategien der AutorInnen anzusehen, also hier konkret eine Schreibweise zu entdecken, die mit Gegensätzen wie zivilisiert versus barbarisch, an anderer Stelle auch historisch fortschrittlich versus in einer Art vormodernen Vergangenheit lebend, spielt und da in überspitzter, subversiver Form damit umgeht und Dinge umkehrt. Ja, in deinem Artikel, Sandra, ist ja dann noch eine andere Strategie, die du beleuchtest.
Ja, genau. Im Film Joy von Suda B. Mortisai, den ich mir im Rahmen meines Artikels näher angesehen habe, findet sich auch eine Art Blickumkehr. Sie funktioniert auf eine Art ähnlich, aber doch auch etwas anders. Dazu muss ich ein bisschen was zum Inhalt sagen. Und zwar geht es im Film um zwei nigerianische Sexarbeiterinnen, Joy und Precious, die nach Wien kommen und dort auf den Straßenstrich gehen bzw. gehen müssen, um die Schulden für die Überfahrt nach Europa zu bezahlen. Am Anfang des Films wird eine Chuchu-Szene gezeigt. Das ist ein religiös-magisches Ritual, bei dem die Frauen, bevor sie nach Europa gehen, schwören müssen, ihre Trafficker und ihre Zuhälterinnen nicht zu verraten. Der Chuchu-Priester im Film tötet ein Huhn und vermischt dessen Blut mit den Nägeln und Schamhaaren einer jungen Frau. Er spricht größtenteils in der afrikanischen Sprache Edo. Das wirkt sehr exotisierend und wurde in einer Rezension auch deshalb kritisiert. Es gibt jedoch etwa im letzten Drittel des Films eine Art Parallel- oder Spiegelszene, die sich auf die Chuchu-Szene bezieht. Nur dass eben Österreich bzw. die ÖsterreicherInnen darin exotisiert werden. Diese Szene spielt nicht in Wien, wie der größte Teil des Films, sondern in einem Gasthaus im ländlichen Österreich. Also eine Provinzparallele zu den Texten, die sich Channa angeschaut hat. Joy und Precious sitzen in diesem Gasthaus an einem Tisch und trinken Tee. Plötzlich stürmen in Fellen und Masken verkleidete Männer, sogenannte Krampusse, die teuflisch aussehenden Helfer des Nikolaus herein und brüllen, läuten mit Kuhglocken, deuten mit ihren Peitschen Schläge an. Dann wird es still und der Nikolaus tritt auf und spricht, ich zitiere, »Grüß euch, habt's Dank, dass Einlass uns gewährt's. Das heißt, es habt ein Herz für euren Breich. Wir bringen nur das Licht und halten fest dagegen, gegen all die dunklen Gestalten, so best, dass selbst die eigenen in Ketten halten. Sieben Sünden übers Jahr werden heute gestraft. Unschuldig, das hat noch keiner geschafft. Der österreichische Dialekt, zusammen mit der alpenländischen Tradition von Nikolaus- und Krampusumzügen, die sehr archaisch und wild dargestellt wird, lese ich als strategischen Exotismus. Das ist eine Strategie, die mit bereits bestehenden exotistischen Codes der Repräsentation arbeitet, sie aber anders einsetzt. Die europäischen ZuschauerInnen blicken nicht mehr mit Befremden auf die Chuchu-Szene in Nigeria, sondern vermittelt durch die schwarze Perspektive der ProtagonistInnen mit Befremden auf eine europäische Tradition.
Genau, Sandras Beispiel ist ja auch ein schönes Beispiel für den Einsatz von Dialekt in schwarzer Literatur, beziehungsweise hier, oder in schwarzen Narratives, sollte ich sagen, weil ja das Beispiel aus einem Film stammt. Dialekt ist auch ein ganz gutes Stichwort, um noch auf einen anderen Artikel in unserem Themenheft zu sprechen zu kommen, nämlich auf den von Margriet van der Waal. Margriet van der Waal behandelt Gedichte von AutorInnen aus Südafrika, die in Kaaps verfasst sind. Kaps oder auch Afrikaps genannt, ist eine Sprache, die mit Afrikaans verwandt ist, beziehungsweise wird oft auch als Dialekt von Afrikaans beschrieben. Und Kaps wird insbesondere von Personen gesprochen, die zur Zeit der Apartheid als Colored eingestuft wurden. Ja, und in dem Artikel von Margret van der Waal geht es um literarische Texte, konkret in ihrem Fall um Gedichte, die eben über Europa und das Europäische nachdenken und das in einer Sprache, von der ich ganz ehrlich sagen muss, von der wusste ich gar nicht, dass es sie gibt, bevor wir eben das hier gelernt haben. Das heißt, es geht auch darum, dass wir persönlich, wie auch unsere LeserInnen hoffentlich, von Perspektiven auf Europa und einem Nachdenken über das Europäischsein erfahren, von denen man eigentlich gar nicht weiß oder von deren Relevanz und Bedeutung man eigentlich sich noch gar nicht viel befasst hat. Daneben ist Kaps aber natürlich auch ein ganz spannendes Beispiel für diese Problematik europäisch versus nicht-europäisch und die Frage, ob sich das überhaupt so trennen lässt. Denn wie gesagt, Kaps ist aus Afrikaans entstanden. Afrikaans wird üblicherweise beschrieben als eine europäische Sprache, als die Sprache der weißen Kolonialherren in Südafrika. Im Fall von Kaps zeigt sich aber, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat und eigentlich zu einer hybriden oder letztendlich afrikanischen Sprache geworden ist. Das heißt, hier finden wir auch eine weitere literarische Strategie, nämlich ein ganz selbstbewusstes Umgehen mit Sprache und ein eigensinniges Verwenden und sich Aneignen von etwas ursprünglich europäischen zu neuen, zu eigenen Zwecken.
Ja, und nun vielleicht noch ein letztes Beispiel, das noch einmal anders gelagert ist. Und zwar im Artikel eines weiteren Beiträgers, Mamadou Famanta, der hat geschrieben über Sharon Dodua Otoos Roman Adas Raum. Da geht es weniger um die Aneignung von etwas Europäischem als um die Hervorhebung einer afrikanischen Tradition, die eben für den Roman eine sehr wichtige Rolle spielt. Konkret das westafrikanische Sankofa-Symbol, der Adinkra-Symbolsprache der Ashanti. Otoo hat das damit zusammenhängende Akan-Sprichwort ihrem Roman als Motto vorangestellt. Ich zitiere die deutsche Übersetzung. Kehr um und hole es dir. Es ist nicht verboten, umzukehren, um zu holen, was du vergessen hast. Lerne aus deiner Vergangenheit. Famanta zeigt in seinem Artikel, dass dieses Sankofa-Sprichwort im Roman nicht nur auf thematischer Ebene eine wichtige Rolle spielt, sondern seine komplette, vor allem zeitliche Struktur prägt. Und es ist wirklich eine sehr komplexe Struktur, die dieser Roman hat. Es gibt im Roman vier Adas, alle Ich-Erzählerinnen, die in ihrer je eigenen Epoche vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart leben. Es gibt jedoch neben diesen vier Adas auch noch ein übergelagertes Ada-Bewusstsein, das die Adas verbindet und sich manchmal im Text zeigt. So zum Beispiel, wenn Ada, die an dieser Stelle nicht mehr klar einer der vier Adas zuzuordnen ist, fragt: Schauen wir auf alle meine Leben zurück? Leben steht hier ganz bewusst im Plural. Durch diese zusammenhängenden Adas wird mit einer linearen zeitlichen Struktur gebrochen. Die Zeit verläuft nicht in einer Linie, geradlinig nach vorn pirschend, sondern in Schleifen. Das wird dann bis in die Typografie hinein umgesetzt. Wenn zum Beispiel einzelne Sätze durch Zeilensprünge die Rede einer Ader mit jener der anderen nächsten Ader verbinden. Also das Ende des Satzes der einen westafrikanischen schwarzen Ader aus dem 15. Jahrhundert, zugleich der Beginn des Satzes der nächsten weißen in London lebenden Ader oder Ada aus dem 19. Jahrhundert ist. Damit wird dann auch formal die eingenommene subjektive Perspektive und Race der Erzählerinnen, ihre jeweilige Epoche und zugleich auch das entsprechende Unterkapitel überschritten.
Genau, wenn man sich das aus der Nähkästchenperspektive unseres Heftes ansieht, ist vielleicht noch ganz interessant, dass Mamadou Famanta tatsächlich der einzige Autor ist, der nicht bei der Tagung dabei war. Also vier waren eben dabei und ihn haben wir empfohlen bekommen von einer Vortragenden unserer Tagung, nämlich von Jeanette Oholi, die selber nicht beitragen konnte. Wenn man sich das jetzt nochmal so als Ganzes ansieht, auch vor diesem Hintergrund, dass eben viele Vortragende der Tagung aus zeitlichen Gründen verhindert waren. Da haben wir viel darüber nachgedacht, dass es eigentlich auf der Tagung noch sehr vieles gab an Gesprächen. Insbesondere gab es auch einen Roundtable, die sehr produktiv verlaufen sind, also wo viele zentrale Fragen, die auch unterschiedliche Forschende verbunden haben, diskutiert worden sind. Und darum hatten wir das Bedürfnis, noch ein bisschen zu experimentieren, noch ein anderes Format in unser Themenheft zu integrieren. Und da ist uns diese Idee mit der Interviewserie gekommen, die Sandra ja schon vorhin kurz angesprochen hat. Die Grundidee war, dass wir uns gedacht haben, es wäre spannend, einen Fragebogen zu entwerfen und diese Fragen, also genau dieselben Fragen, an unterschiedliche Forschende zu schicken. Wir haben dann diese Fragen konzipiert. Das war ein bisschen schwieriger, als man zuerst denkt, weil wir dann eben gemerkt haben, man darf nicht Fragen nehmen, zu denen eine Art Konsens vermutlich besteht und wo jeder ungefähr das Gleiche sagen würde, sondern man muss wirklich sehr spezifische Fragen finden, die unterschiedliche Antworten herausfordern, ein bisschen provozieren. Und die Fragen, auf die wir gekommen sind, die sind dann sehr unterschiedlich. Also wir fragen nach dem jeweiligen Verständnis von Black Europe, über was war das erste Forschungsthema der Person in diesem Feld, fragen auch nach dem Verhältnis von Wissenschaft und Aktivismus, wie sich die Befragten dazu positionieren, fragen nach besonderen Herausforderungen und dann auch zu persönlichen Lektüre-Erfahrungen, zu Lektüre-Tipps, wenn man so will. Und wir haben versucht, eine möglichst große Bandbreite an Personen anzuschreiben, wobei wir schon uns auf Personen beschränkt haben, mit denen wir auch in persönlichem Austausch standen. Also die meisten sind in irgendeiner Form, entweder bei der Tagung selber oder später als Peer Reviewer oder als Moderatorinnen bei der Tagung oder so in diesem Projekt schon beteiligt gewesen. Und wir haben uns bemüht, aber sehr divers anzuschreiben, also sowohl Forschende unterschiedlicher Generationen und Karrierestufen als auch männliche und weibliche ForscherInnen. Und insbesondere haben wir versucht, viele ForscherInnen of Color anzuschreiben. Wir selber haben den Bogen nicht ausgefüllt. Aber vielleicht wäre es jetzt so langsam auch als Abschluss des Podcasts ganz spannend, eine der Fragen nochmal aufzugreifen und das sozusagen nachzuholen. Und zwar die nach den Herausforderungen. Also Sandra, was würdest du denn sagen, was war so die größte Herausforderung, der wir beide zu kämpfen hatten?
Also ich glaube, ganz klar, die größte Herausforderung für uns beide war es, eben vielfältige Stimmen und insbesondere auch schwarze BeiträgerInnen und BeiträgerInnen of Color reinzuholen. Also ein Themenheft über erzählerische Sketches of Black Europe, komplett von weißen WissenschaftlerInnen wie uns gestaltet, es hat ja etwas Heuchlerisches oder ich würde sagen zumindest grenzwertig Naives, weil da dann einfach die komplette strukturelle Dimension ausgeblendet wird und auch eine ganz problematische Tradition epistemischer Gewalt fortgeschrieben wird. Da wir unter den 5 wissenschaftlichen Artikeln mit Mamadou Famanta nur einen schwarzen Beiträger hatten, haben wir uns die Interviewreihe auch als ein Format überlegt, das dieses Ungleichgewicht nochmal etwas aufbrechen sollte.
Ja, genau. Also das war auch so ein Stück weit unser Versuch, einen Umgang damit zu finden, dass wir als zwei weiße Herausgeberinnen diesen Band machen. Und wir haben uns gedacht, diese Vielstimmigkeit, die man mit so einer Interviewserie erschaffen kann oder ermöglichen kann, die ist auch eine Möglichkeit, eben unsere eigene Rolle ein bisschen zu relativieren oder eine Möglichkeit zu Widerspruch und zu Ergänzung im Heft selber zu schaffen. Der Hintergrund dieses Wunsches ist natürlich, dass wir eben auch uns dessen bewusst sind, dass aufgrund unserer Biografie oder aber auch generell einfach die Möglichkeit besteht, dass wir da Lücken haben, dass Verzerrungen stattfinden könnten und dass die beste Art, wie man mit sowas umgehen kann, glaube ich, die ist, das einerseits sichtbar zu machen und andererseits eben auszugleichen durch einen möglichst hohen Grad an Vielstimmigkeit. Also keine Diversität in dem Sinn, dass wir da einfach eine Quote mit erreichen wollen, sondern die Annahme, dass wirklich die Qualität des Themenhefts sich verbessern lässt durch Vielstimmigkeit, ist sozusagen das, was dahinter steht. Ja, das war so die große Herausforderung, die uns von Anfang an begleitet hat, sicher auch im neuen Projekt weiter begleiten wird. Darüber hinaus, wenn man als Zuhörer vielleicht oder Zuhörerin Lust bekommen hat, sich das Heft anzusehen, ein Teil der Beiträge, leider nicht alle, ist auch Open Access zugänglich, insbesondere unsere Einleitung und die Interviewreihe. Die ist natürlich auch ganz schön geeignet, wenn man sich einfach so einen kurzen Überblick machen will oder nicht viel Zeit hat, aber ein bisschen reinlesen will. Dann möchten wir allen Zuhörerinnen die Interviewreihe ans Herz legen. Ja, Sandra, möchtest du sonst noch irgendwas zum Abschluss sagen?
Ja, das Wichtigste würde ich sagen, danke an unsere BeiträgerInnen, von denen wir jetzt ja nur ganz wenige genannt haben. Also danke für die schönen, elaborierten Artikel. Mamadou Famanta, Margret van der Waal und Dobrota Purova. Danke für die spannenden persönlichen Einblicke, die ihr in euren Interviews gebt. Elisabeth Bekers, Shano Mukuri Ekobe, Polo Mochi, Deborah Nyangulu, Jeanette Oholi, Anne Potjans, Najib Sadiku und Dominic Thomas. Vielen Dank auch an unsere RezensentInnen, die so kurzfristig eingesprungen sind und wunderbare, thematisch zum Heft passende Rezensionen geschrieben haben. Nochmal Dobrota Purova, Lindo Kule Schabane, Lisa Tecki, Laura Steindorf und Daniel Syrovi.
Genau, da kann ich gar nicht mehr viel sagen. Als letzter Punkt vielleicht noch, wer Lust bekommen hat, mit uns in Kontakt zu treten, uns Feedback zu geben, wir freuen uns über E-Mails. Unsere Adressen finden sich auf der ZFL-Website. Ansonsten, ja, danke Sandra für dieses Gespräch und danke an alle ZuhörerInnen fürs Zuhören.
Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.